Omaha Steaks makes it easy to keep great food on hand, so dinner time is simple and convenient. And right now, you can get 12 free burgers and free shipping for life when you shop at omahasteaks.com/onrepeat. At Omaha Steaks, you're in control. Order once or set up recurring shipments for more savings, more convenience, and inflation-proof pricing. Visit omahasteaks.com/onrepeat to get started today and get 12 free burgers and free shipping for life. Minimum purchase may apply. See site for details.
Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Ganz Deutschland beschwert sich immer wieder über den deutschen Film, beziehungsweise nicht ganz Deutschland, denn wir wissen ja, es gibt auch ganz viele tolle deutsche Filme und vielleicht reden wir über so einen tollen deutschen Film in dieser Podcast-Besprechung. Das machen wir zu zweit, nämlich einmal Lida, hallihallo.
Hallo.
Und ich, Johannes. Vielleicht mal ganz am Anfang, ne? Es wird ja viel über den deutschen Film gemeckert, gerade, glaube ich, über den populären deutschen Film. Aber es gibt ja auch gute deutsche Filme. Lida, wie ist denn so deine Verbindung zum deutschen Film?
Ja, eher gespalten, was alles, das nach den 30ern entstanden ist, angeht. Oder schon eigentlich nach den 20ern. Der deutsche Film, der war mal ganz groß, aber mal heißt hier wirklich vor 100 Jahren. Und auch wenn jetzt deutsche Filme, die gut sind und irgendwie aus den jüngsten Jahrzehnten stammen, existieren, sind das dann mehr so, also wenn man ein oder zwei im Jahr sieht, hat man schon Glück gehabt.
Ich habe auch immer so das Gefühl, dass diese kleinen deutschen Filme in Deutschland noch weniger betrachtet werden als im Ausland. Also wenn man irgendwie so Namen anguckt wie Christian Petzold, der schon ein etablierter Regisseur ist, habe ich immer das Gefühl, im Ausland wird der mehr beachtet als in Deutschland, oder?
Absolut. Ich glaube aber auch, dass es daran liegt, dass zum Beispiel aus der Perspektive der USA alles, was aus Europa kommt und so ein in Anführungsstrichen europäischer Film hat, so ein künstlerisches Air hat, was dann auch mitunter übertüncht, dass der Film vielleicht handwerklich oder dramaturgisch überhaupt gar nicht gut ist. So ähnlich wie manche Leute hierzulande sowas sagen wie, ich mag französische Filme. Und 99% aller französischen Filme sind einfach mal scheiße. Natürlich gibt's auch richtig gute, aber jetzt nicht mehr gute französische Filme als italienische, spanische oder was weiß ich, venezuelanische Filme.
Ja, bei französischen Filmen denken wir dann auch an diese ganzen Monsieur Claude-Nachfolgefilme, die alle naja sind, ne?
Genau, so Monsieur, also Monsieur oder Mademoiselle und dann irgendwas, ja.
Aber wir wollen ja über einen kleinen deutschen Film reden, nämlich Was Marielle Weiß. Der kommt am 17. April in die deutschen Kinos. Interessanterweise genau zwei Monate nach der Premiere. Der hat nämlich auf der 75. Berlinale am 17. Februar die Premiere gefeiert. Dort hast du ihn auch gesehen, Lida, richtig?
Genau, da lief er im Wettbewerb und da habe ich ihn geschaut.
Dann erzähl doch mal vielleicht für die Leute, die bis jetzt, denen der Film bis jetzt noch gar nichts gesagt hat, vielleicht auch den Trailer nicht gesehen haben, weil es so ein kleiner Film ist, worum geht es denn bei Was Marielle Weiß?
Die Handlung spielt innerhalb einer mittelständischen dreiköpfigen Familie. Wir haben hier die Eheleute Julia und Tobias und ihre jugendliche Tochter Marielle, die Titelfigur. Und Marielle rührt jetzt das an sich ja, in gemütlichem Trott dahingehende Familienleben dieser privilegierten Geschäftsleute auf, indem sie verkündet, sie wisse alles, was die Eltern denken. Das wird dann innerhalb der Handlung noch etwas genauer definiert, nämlich was Marielle genau weiß oder kann, ist nämlich, dass sie aus irgendeinem Grund, der nicht näher klar ist, seit eine Schulfreundin ihr mal im Streit eine geknallt hat, auf einmal die Fähigkeit hat, alle Gespräche und alles, was die Eltern sagen, quasi in ihrem Kopf wie so eine Art ja zweites Gesicht mäßig zu hören. Sie kann also nicht die Gedanken der Eltern lesen, aber sie weiß alles, was die Eltern sagen. Jedes Gespräch wird von ihr sozusagen wie so eine Art Super Big Brother Figur mit im Kopf gehört. Das bezwingt jetzt Julia und Tobias dazu, ihre ganzen kleinen Lügen und Geheimnisse, die sie so in ihrer Ehe und im Berufsleben haben, auf einmal zu konfrontieren und an ihrem eigenen Image und Selbstbild zu feilen.
Das ist ja so ein, eigentlich könnte man fast sagen, dass Was Marielle Weiß so ein High-Concept-Ding ist. Es gibt diese eine Idee und die wird dann durchgespielt. Gefallen dir solche Sachen generell oder fehlt dir manchmal was? Weil du hast es schon gesagt und das können wir auch sagen, es wird nicht aufgeklärt, wieso das wirklich passiert oder wie das funktioniert. Sondern man sagt einfach, es ist so und wir haben jetzt Spaß damit.
Ja, wie so oft hängt das davon ab, wie gut so eine Idee umgesetzt ist. Das ist ja so ein bisschen wie im Horror- oder Science-Fiction-Film, egal wie unwahrscheinlich eine bestimmte Situation ist, wenn es nur unterhaltsam, spannend und effektiv auf irgendeine Weise einfach interessant inszeniert ist, dann ist man auch bereit, alle möglichen Unwahrscheinlichkeiten oder Lücken zu übersehen, solange es nur funktioniert. Wenn die Handlung sich aber langweilig dahin schleppt und nicht wirklich was passiert, dann beginnt man auch all die Fehler zu sehen und ständig zu sagen, aber warum ist denn das so? Hä, das stimmt doch nicht zusammen. Die haben ja gerade das und das gesagt und das widerspricht dem anderen. Eben weil man sich langweilt.
Da bin ich jetzt super gespannt, wie das bei dir ankam und auch wie es auf der Berlinale ankam, weil ich habe den Film in der Sneak Preview hier im Programmkino gesehen und es wurde tatsächlich super viel gelacht und ich muss sagen, ich habe auch gelacht. Das ist, weil ich habe das wusste auch gar nicht, worauf ich mich einlasse und habe gedacht, okay, so ein ne, deutscher kleiner irgendwie Indie-Arthouse-Film, aber der ist schon kurzweilig. Würdest du das auch so sehen?
Nein. Nein, das muss ich leider einfach jetzt so radikal wieder beantworten. Ich möchte ja eigentlich nicht immer die sein, die alle Filme immer verreist. Aber obwohl es bei der Berlinale schon ein wenig Gelächter im Kinosaal gab, allerdings nicht sonderlich viel. Man kann also zumindest von der einen Pressevorführung, die ich gesehen habe, die ist natürlich jetzt nicht repräsentativ für alle Publikumsvorführungen, die auf der Berlinale liefen, aber von dieser einen Pressevorführung zumindest kann man sagen, dass da nicht viel gelacht wurde, ein bisschen, aber sicher nicht so, dass man gemerkt hätte, dass es eine Komödie ist. Und ich finde, dieses Szenario zieht sich auch enorm in die Länge. Es ist auf sehr oberflächliche Weise abgehandelt und vor allem repetitiv. Dann werden da 2, 3 kleine Probleme aufs Tapet gebracht, die dann endlos durchgekaut werden, ohne dass die Handlung sich wirklich weiterentwickelt oder die Tiefen, die dieses Material haben könnte, auslotet oder auch, dass sie wirklich bissig würde. Die Witze, die dann da gemacht werden über die Bourgeoisie und deren kleinen Geheimnisse, sind dann doch alle sehr, sehr bieder und harmlos.
Ja, da habe ich auch gerade nach dem Film drüber nachgedacht, weil das schon, also dieses Publikum bei uns im Programmkino ist halt schon auch so ein typisches Ü50-Publikum, was dann auch gern den Wein im Kino mit dabei hat und natürlich auch gern diese ganzen französischen Komödien guckt. Und da habe ich auch drüber nachgedacht, das soll ja ein Film sein, der so diese bürgerliche Familie, die bürgerliche Gesellschaft auch kritisiert, vielleicht so ein bisschen vorführt. Da habe ich drüber nachgedacht, funktioniert das, wenn dieses Publikum im Kino sitzt, lacht und glaube ich, nicht auf dieses ertappt gelacht hat, sondern eher dieses, man lacht halt so ein bisschen darüber und dann ist man zu Hause wieder genauso wie vorher wahrscheinlich, ne?
Absolut, damit bringst du es wirklich auf den Punkt, nämlich dass hier keine geschickte Vorführung und keine unangenehme Konfrontation mit diesen ganzen ja Verlogenheiten und Scheinheiligkeiten und den ganzen Alltagslügen der Mittelschicht erreicht wird, sondern einfach nur eher recht ja, billiger Kalauer-Humor und ein bisschen Sexwitze, so ein bisschen Fremdscham, aber immer nach dem Motto, zum Glück sind wir ja nicht so. Also da ist immer eine große Distanz da und viele Szenen sind dann auch so bizarr, dass sie nicht wirklich glaubwürdig sind. Und der Film hat einen sehr konservativen Unterton, der letztendlich eben reaktionäre Familienschemata und auch reaktionäre Gesellschafts- und Erziehungsansichten bestärkt.
Magst du da nochmal drauf eingehen? Das finde ich jetzt spannend.
Zum Beispiel also, dass hier die Ehe um jeden Preis erhalten werden muss, dass wir auch das Gefühl haben, dass sich hier über gewaltvolle oder autoritäre Erziehung lustig gemacht wird oder dass solche Konzepte wie zum Beispiel sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz lächerlich gemacht werden oder als Absurdität dargestellt werden. In jeder Form werden hier auch zum Beispiel der Mann, der Vater der Familie gilt als Weichling, weil er nicht einem ja reaktionären, konservativen Ideal des Karrieremannes, des starken, sich beruflich durchsetzenden Ernährers entspricht. Solche Konzepte, deswegen jemanden als lächerlich darzustellen, das deutet dann doch auf ein sehr altbackenes Familien- und Gesellschaftsbild.
Die Figuren, finde ich, muss ich auch sagen, das waren ja keine Sympathiefiguren, weil, also über Marielle erfahren wir eigentlich ganz, ganz wenig. Also sie ist halt sie hat halt auf einmal diese Fähigkeit, muss dann damit irgendwie umgehen. Ihr Vater ist halt wirklich dieser, ne, er wird halt als Waschlappen dargestellt und ihre Mutter, finde ich, wird ihr schon sehr als so eine Karrierefrau dargestellt, auch ein bisschen eine kühlere Frau. Ich fand das irgendwie ganz interessant. Andererseits habe ich auch drüber nachgedacht, ist das nicht auch wieder so ein blödes Klischee, dieses, dass Frauen, die Karriere machen müssen, auch irgendwie so hart und irgendwie in Anführungszeichen keine gute Mutter sein können, weil das wird im Film auch thematisiert, sagen wir mal.
Absolut. Und da hast du nämlich auch wieder einen wichtigen Punkt angebracht, dass die Distanz, die zwischen Marielle und ihrer Mutter besteht, wesentlich mehr als zwischen Marielle und ihrem Vater, obwohl der ja auch berufstätig ist und offenbar in gleichem Maße wie die Mutter. Man hatte also keine Implikation, dass die Mutter weniger anwesend wäre oder mehr arbeiten würde als der Vater, dass aber die Familie, die Beziehung von Mutter zur Tochter beeinträchtigt ist, aber die von Vater zur Tochter ist wunderbar. Und dass das dann mit der Karriere der Mutter begründet wird, hier sehen wir also eindeutig ein konservatives Genderbild, das davon ausgeht, dass, wie du es eben richtig gesagt hast, Frauen, die Karriere machen, dadurch ihre mütterliche Qualifikation irgendwie einbüßen.
Das fand ich auch super schade, weil ich finde, also Julia Jens spielt die Mutter und ich finde, sie macht das ganz, ganz großartig. Also ich muss sagen, auch wenn die Figur schon irgendwie unsympathisch angelegt wurde, fand ich, ist irgendwie eine interessante Figur. Und da ist dieser Vater, mit dem wird auch super wenig gemacht. Also der ist halt eine Witzfigur und mehr passiert dann ja auch mit dem nicht und mit ihr passiert ja leider auch irgendwie nicht so viel, ne?
Absolut. Und das ist eben auch eines der größten Probleme, die dieser Film hat. Der basiert quasi auf einer Idee, die nie wirklich ausgearbeitet wurde. Und obwohl diese Idee durchaus interessante Aspekte hat, ist sie jetzt nicht wirklich neu. Wenn wir uns da zum Beispiel an Filme erinnern, wie die alte Jim Carrey-Komödie Der Dummschwätzer. Dieser Film hat praktisch genau das gleiche Konzept, dass jemand auf einmal nicht mehr lügen kann und dann durch seinen kleinen Sohn dadurch konfrontiert wird, wie ist es jetzt, wenn ich auf einmal mit einer ganz anderen Ehrlichkeit im Beruf und im Privatleben sprechen muss, weil jede meiner Lügen eben sofort durchschaut werden würde. Also das ist jetzt nun nicht verwerflich, dass man eine bereits bekannte Idee nochmal verarbeitet, aber dann soll man es doch bitte gut machen. Und das geschieht hier einfach nicht. Es ist alles doch sehr uninspiriert. Dieser Film wirkt äußerst unausgegoren und tritt dann eben auch ewig auf der Stelle. Und ohne dass ich jetzt das Ende vorwegnehmen möchte, kann man doch so viel sagen. Auch das ist eher flaues Ausläppern, als auf irgendeinem überraschenden oder zumindest provokanten Twist zu enden.
Ja, das sehe ich, glaube ich, auch so. Also ich muss sagen, ich hatte tatsächlich im Kino durchaus Spaß. Ich glaube, das hat ja auch im Kino, gerade wenn ein Großteil des Publikums auch lacht, dann wird man ja vielleicht auch nochmal angesteckt und hat irgendwie gute Zeit. Und das hatte ich zum Teil bei dem Film auch. Gleichzeitig habe ich auch immer darüber gedacht, er geht halt auch nicht wirklich dahin, wo es weh tut. Ne? Also es gibt schon Szenen, wo man denkt, oh, was tut die Mutter da? Und da denkst, ich würde als Mutter das jetzt nicht tun. Das soll ja schon, da soll man sich irgendwie schon ein bisschen zu verhalten. Aber man merkt schon, es ist irgendwie so ein bisschen mit angezogener Handbremse. Also ich finde, da könnte noch, also man hätte wirklich so ins Fleisch reindrücken können, aber das macht er leider nicht.
Genau, und dann ist es eben auch dieser Punkt, den ich schon mal erwähnt habe, dass immer die gleichen Witze nochmal durchgekaut werden. So zum Beispiel eine so halbgare Affäre der Mutter mit einem Arbeitskollegen, dann wird das nochmal auf den Tisch gebracht und nochmal, oder dass der Vater sich eben nicht wirklich traut, sich gegen einen ganz bestimmten Kollegen durchzusetzen. Und das wird auch mindestens 3 oder 4 Mal aufgebracht und schon beim ersten Mal ist es nicht besonders komisch. Und diese Wiederholung unterstreicht dann wirklich nochmal diese Einfallslosigkeit. Und es gibt auch einige Handlungsstränge, wie zum Beispiel diese Freundschaft der Tochter oder die angegriffene Freundschaft der Tochter mit dem Mädchen, das sie geohrfeigt hat. Diese Ohrfeige wird als ohne irgendeine nähere Begründung als Auslöser dieser besonderen übernatürlichen Fähigkeit dargestellt. Und dieser Handlungsstrang, der führt nirgendwo hin. Der hängt einfach in der Luft. Er ist nicht wirklich von Bedeutung für die Handlung, außer dass man eben sagt, also genauso gut hätte sie sagen können, ich habe ein Glas, was weiß ich, Orangensaft zum Frühstück getrunken und das mache ich sonst nie und auf einmal habe ich diese Fähigkeit. Diese Ohrfeige hat überhaupt keine dramaturgische Funktion und dieser ganze Nebenplot mit der Freundin endet im Nichts. Und das passiert leider hier mit einigen kleinen Handlungsfäden, was den Film denn, der eigentlich nicht sehr lang ist, dann künstlich in die Länge zieht, sodass er sich trotz der überschaubaren Laufzeit, ich glaube, der ist ja nur knapp unter 90 Minuten, doch sehr ausführlich anfühlt.
Was man noch sagen kann, die Inszenierung, die Handlung wird quasi immer wieder unterbrochen von Szenen, wo Marielle in die Kamera guckt, quasi uns als Publikum anguckt. Das ist immer in unterschiedlichen Farben unterlegt. Und da habe ich auch drüber nachgedacht, also es ist ja eine schöne Idee nach dem Motto, ne, sie guckt uns nochmal an, wir sollen es vielleicht nochmal in die Eltern hineinversetzen. Wie wäre es, wenn wir so irgendwie durchblickt werden? Gleichzeitig habe ich auch so ein bisschen überlegt, der Film ist schon so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich das den Begriff mag, aber der ist so ein bisschen prätentiös, oder? Also der ist so ein bisschen sehr, man könnte so ein bisschen unterstellen, der Film möchte cleverer sein, als er ist.
Absolut, es hat halt auch so was Kunsthandwerkliches, dass man hier eben diese, ich musste mal so ein bisschen an so einen Stimmungsring denken, ja, und das ist so, denke ich, eine ganz gute Metapher für den Film, so ein Stimmungsring, der so, oh, ich lese deine Gefühle, aber in echt geht's einfach nur so eine billige Vorrichtung, die Körpertemperatur misst und nicht mal das besonders genau. Und das ist so ähnlich so die Metapher für diesen Film, der so tut, als ob er hier ganz tolle Fähigkeiten und gesellschaftliche Einsicht hat, aber sich doch immer nur auf so einer sehr oberflächlichen Ebene bewegt und selbst auf dieser oberflächlichen Ebene dann nicht mal wirklich von der Stelle kommt. Es ist ja nicht schlimm, wenn etwas jetzt oberflächlich ist, wenn es denn zumindest Pep hat, Spaß macht. Aber so ist dieser Film halt einer, den man sich anschauen kann, der ganz okay ist, solide gespielt, handwerklich passabel inszeniert. Vielleicht, je nachdem, welchen Anspruch man mitbringt, ein paar Lacher birgt, aber einfach sofort aus dem Gedächtnis wieder verschwunden ist.
Jetzt muss ich auch sagen, der Film hat irgendwie nicht so sehr nachgewirkt und ist auch, ich glaube, wenn das ein Genrefilm gewesen wäre, dann wäre das vielleicht spaßiger gewesen. Hätte man wirklich gesagt, man zieht das Konzept wirklich durch. Also ich meine, ich musste direkt daran denken, was ist denn, wenn die Eltern irgendwie sich duschen oder auf die Toilette gehen? Weil das sind ja super intime Sachen, die man in der Regel alleine macht. Und dann hast du da auf einmal quasi dein Kind, was zusieht. Und das wird ja gar nicht gemacht. Und das ist fast schade, dass man nicht sagt, hey, wir hätten noch all in gehen können. Also wirklich es abstrus machen können. Und der bleibt dann doch zu geerdet vielleicht.
Ja, absolut. Und vor allem auch die Frage, das sind ja zwei Menschen, deren ganze Alltagsgespräche also Marielle jetzt immer mitkriegt. Das hat ja fast schon so ein Level von Schizophrenie. Und dass sie dann nicht mal irgendwann quasi auch psychisch und mental nahezu kollabiert, weil, also das hört man ja von vielen Menschen, oder ich zumindest habe das öfter von Leuten gehört, die an Schizophrenie leiden, dass es gar nicht darum geht, dass man nicht das Bewusstsein hat, dass diese Stimmen nicht real sind, sondern diese enorme Anstrengung, ständig diese Stimmen im Kopf zu haben. Und das, also stellt euch vor, es läuft irgendwo immer ein Radio und parallel zum Radio noch der Fernseher. Und das ist euer ganzer Alltag. Und ihr wollt nachts vielleicht mal schlafen. Und so müsst es ihr ja gehen. Aber dass der Film eben auch daran gar nicht denkt. Also, dass diese ganze Idee wirklich nicht zu Ende gedacht ist, sondern so ein reines hypothetisches Konstrukt, so eine Art MacGuffin, der die Handlung psychologisch in Gang setzt.
Ja, ist auch schade, das ist mir während des Films nicht so aufgefallen. Der Film konzentriert sich wirklich komplett auf die Perspektive der Eltern, ne? Also, wir erfahren gar nichts über das Innenleben von Marielle. Am Ende so ein ganz bisschen, wo die Eltern auch mit ihr reden. Aber wie sich Marielle wirklich dabei fühlt, es zeigt der Film nicht. Man kann vielleicht, wenn man es positiv auslegen will, können wir eigentlich sagen, die Eltern interessiert das auch ehrlich gesagt nicht. Das muss man ganz zynisch so sagen. Den Eltern ist das irgendwie egal, weil die Eltern wollen, dass die Situation endet, was auch irgendwie nachvollziehbar ist. Aber es ist schade doch irgendwie, dass wir nicht zur Zeit bekommen. Also wie ist es denn für einen? Weil das, also ich möchte nicht, also müssen wir glaube ich ehrlich sein, ich möchte weder, dass mir so zugeguckt wird, aber ich möchte auch nicht meinen Eltern so zugucken.
Absolut. Oder auch eben dieser moralische und ethische Aspekt, der sich da reinschlängelt, nämlich dieser Überwachungsstaat-Aspekt, den ich mit diesem Stichwort Big Brother schon mal angesprochen habe. Unter dem Aspekt, das wurde ja auch von vielen autoritären Systemen oft angebracht, wer nichts zu verbergen hat, der kann sich auch permanent überwachen lassen. Aber das ist nicht die Frage. Es gibt ja auch ein Recht auf Privatsphäre. Und wir alle, das hat ja Hitchcock, glaube ich, mal in Das Fenster zum Hof gemacht, wir alle tun Dinge im Privatleben, die wir niemals vor der Öffentlichkeit rechtfertigen können. Und das ist auch irgendwo legitim, weil das menschlich ist und niemanden jetzt zu einem schlechten Menschen macht. Aber der Film hat jetzt genau dieses ultra-autoritäre Spießerkonzept. Du musst rund um die Uhr perfekt sein, immer 100% korrekt. Mein Gott, jeder von uns erzählt doch unzählige kleine Lügen im Alltag. Es fängt schon mit sowas an wie geht's dir? Gut? Ja, mir geht's gut, auch wenn wir vielleicht Kopfschmerzen haben. Aber wir wollen nicht gerade drüber reden. Und das ist doch völlig legitim. Aber der Film tut eben so, als ob das sein müsste und ist damit eigentlich unter seiner satirischen Glasur sehr, sehr spießbürgerlich.
Okay, dann haben wir, glaube ich, viel angesprochen. Lieder, hast du noch einen Punkt, wo du sagen musst, das musst du unbedingt noch zum Film sagen?
Nö, ich habe mein Wort getan.
Dann können wir gerne, ich glaube, es ist schon, glaube ich, rausgekommen, wie der Film ankam, aber Lieder, fass gerne nochmal deine Meinung zusammen.
Ja, was Marielle weiß, ist leider nicht sehr viel. Eine passabel gespielte, solide inszenierte Fließbandkomödie, die doch mehr sein will, als die eigentlich ist.
Ja, ich habe, glaube ich, auch nochmal jetzt durch die Besprechung gemerkt, das klingt jetzt so negativ, aber der Film hat nicht so viel in mir gewirkt. Also ich hatte, glaube ich, im Kino mehr Spaß als jetzt im Nachhinein, wenn man über den Film mehr nachdenkt. Also ich würde sagen, man kann den Film sich angucken und vielleicht hat man das Spaß, aber man denkt vielleicht dann doch, so viel steckt da nicht drin. Ja, das ist schade, aber wenn ihr jetzt trotzdem Lust habt, euch Was Marielle weiß im Kino anzugucken, könnt ihr das ab dem 17. April in den deutschen Kinos machen, wahrscheinlich eher in den kleineren deutschen Kinos. Ich denke nicht, dass der im Multiplex läuft. Was ihr sonst auch machen könnt natürlich, ihr könnt den Telestammtisch bewerten, gerne bei Spotify. Ich wollte gerade Shopify sagen, da sind wir noch nicht. Wer weiß, ob das irgendwann kommt. Da könnt ihr gerne die Folge kommentieren, uns gerne eine positive Bewertung da lassen. In der Folgenbeschreibung findet ihr den Link zu unserem Discord-Server. Kommt da sehr gerne hin und diskutiert mit uns über Filme. Wir haben auch eine Website, da könnt ihr auch vorbeischauen. Da findet ihr alle unsere Folgen. Und dann verabschiede ich mich schon mal und beziehungsweise Lieder. Vielleicht könnten wir noch einen schönen kleinen deutschen Film jeweils nennen, wo wir sagen müssen, der ist auf jeden Fall ein Blick wert. Ich kann gerne anfangen, dann kannst du ein bisschen überlegen. Du hast mit Stu über Köln 75 gesprochen. Ihr fandet den beide, glaube ich, in Ordnung. Ich muss sagen, ich hatte damit wirklich, wirklich Spaß und auch wenn ich überhaupt keine Verbindung zum Jazz habe, finde ich, war das wirklich so ein vitaler Film, der irgendwie so eine Energie versprüht hat und mit dem ich Spaß hatte. Und also meine Empfehlung vielleicht Köln 75.
Okay, dann empfehle ich euch jetzt einen Film und ich glaube, den findet ihr auch bald irgendwo im Fernsehen oder in einer Mediathek, auch wenn ich noch nicht weiß, welcher, die ich gerade auf einem kleinen Festival gesehen habe. Und dieser Film heißt Moria 6 und der hat zwar einige Probleme, aber er dreht sich um ein sehr, sehr wichtiges Thema, nämlich zum einen den Brand damals im Flüchtlingslager, also das Abbrennen des Moria-Flüchtlingslagers und der schreckliche Umgang der griechischen Regierung mit Geflüchteten, also da gibt es illegale Abschiebungen unter furchtbaren Bedingungen. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Und auch wenn dieser Film Moria 6 nicht perfekt gemacht ist, sondern durchaus Probleme hat, ist es einfach wert, sich damit auseinanderzusetzen. Darum lege ich euch den ans Herz.
Sehr schön. Vielen, vielen Dank, Lieder, für die Besprechung. Vielen Dank an euch fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Here are the top 3 reasons to use Stamps.com to manage your business's mailing and shipping. Number 1, save time and money. If you're a lawyer, accountant, realtor, or any profession that requires sending a lot of stuff, your time equals money. Number 2, it's simple and easy to use. Stamps.com makes it easy to track all your mailing and shipments, manage contacts, and report on how much you send and spend all in one place. You can also schedule free package pickups instead of leaving your office to wait in line. Number 3, reliability. More than 4 million customers have trusted Stamps.com. They've been in business for 28 years, and on average, they print over 380 million pieces of postage each year. Let Stamps.com do what they do best, so you can put time and money back into what you do better. Go to stamps.com/audio to sign up for a special offer. There's no contract required, and you can cancel anytime. That's stamps.com/audio.